und herzlich willkommen zum Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Heute freue ich mich, einen Special Guest begrüßen zu dürfen, Hofrat Wilfried Lehner, seines Zeichens Leiter der Finanzpolizei beim Amt für Betrugsbekämpfung. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und mich bedanken, dass Sie in dem Format mitmachen. Ist ja nicht so einfach, dass man sich hier einfach vor eine Kamera stellt und dann auch Fragen beantwortet. Aber wie gesagt, unsere Zuhörer haben den Wunsch geäußert, dass sie auch mal jemanden live mitbekommen, wie Finanzstrafrecht lebt, wie es hinter den Kulissen zugeht. Und vor dem Hintergrund freut es mich, dass Sie heute bei mir sitzen und unseren Zuhörern auch ein paar Fragen beantworten.
Gerne, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht vorweg würde ich Sie bitten, dass Sie sich vorstellen, vielleicht kurz etwas zum Lebenslauf sagen, wo Sie herkommen, wie Sie quasi zum Finanzstrafrecht gekommen sind. Einfach so, dass unsere Zuhörer vielleicht bei den, die Sie nicht kennen, die meisten werden Sie ohnehin kennen, einfach so einen Blick bekommen, wer Sie sind, ja, beruflich. Ja.
Also ich bin eigentlich ausgebildeter Betriebsprüfer, war aber danach in allen möglichen Funktionen. Ich war im Regionalmanagement, ich war dort schon für Betrugsbekämpfung zuständig, war danach auch einige Jahre Leiter einer Finanzstrafbehörde beim Zoll, damit Zollfahndung, und war dann auch Fachvorstand der Steuerfahndung und bin jetzt seit sehr langer Zeit mittlerweile eigentlich Leiter der Finanzpolizei. Ein sehr spannendes, sehr, sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Ja, also dort, man könnte auch sagen, es ist so eine der spannendsten Tätigkeiten, die Finanzverwaltung so zu bieten hat.
Sehe ich auch so von der Gegenseite, aber ja, Sie haben es wirklich von der Pike auf gelernt, muss man sagen. Und wie gesagt, ich kenne die Steuerfahndung ja auch meistens von dem Bereich, wenn wir auf der Gegenseite stehen. Aber natürlich, und das ist auch, glaube ich, wichtig, Sie sind ja nicht nur quasi operativ tätig, sondern Sie äußern ja auch Wünsche in Form, was Sie gerne praktisch gesetzlich umgesetzt bekommen würden. Ja, Sie sind ja auch, wenn man so will, auch hier maßgeblich beeinflussend tätig, welche Punkte hier in den Betrugsbekämpfungsgesetzen gekommen sind. Ich sage jetzt mal, in Beraterkreisen wurde ja auch dieses Betrugsbekämpfungsgesetz 2024 als Lex Lehner bezeichnet, jetzt nicht bös gemeint, aber einfach vielleicht schon, weil hier sehr stark auch die, wenn man so will, die Befugnisse der Finanzpolizei erweitert wurden, aber auch natürlich, wenn man jetzt so will, ein breiterer Fokus auf die Bekämpfung von Scheinunternehmen gelegt worden ist. Wir haben hier den neuen 51b bekommen. Und das war ja auch ein spezieller Zuhörerwunsch von Ihnen, dass Sie sagen, wir hätten gerne mal eine Folge zum 51b, weil der vom Anwendungsbereich ja sehr breit ist. Vielleicht zum 51b, was können Sie da sagen? Was waren aus Ihrer Sicht die Motive oder die Wünsche, warum Sie sich hier eine Bestimmung gewünscht haben? Können Sie uns dabei Insights geben?
Also es war relativ einfach. Wir haben ja eigentlich eine interessante Ausgangslage. Das heißt, Finanzstrafrecht ist so von der Typologie her immer so zweiaktig. Das heißt, um einen Tatbestand dort verwirklichen zu können, braucht es auf der einen Seite das Nichtzahlen. Das ist ja noch die einigermaßen nachvollziehbare Geschichte, aber auf der anderen Seite auch ein Nicht-Erklären, ein Nicht-Veröffentlichen, einer Verpflichtung nicht zu entsprechen. Und das ist genau das Problem gewesen. Wir hatten immer mehr Sachverhalte, wo mit Fake-Rechnungen agiert wurde, die aber für sich gesehen zu dem Zeitpunkt, wo wir sie entdeckt haben, in der Regel noch nicht strafbar waren, weil wir eben noch keine Erklärungspflicht hatten, weil wir im Reverse Charge waren, daher Umsatzsteuer nicht hängig. Und im Extremfall hätte das bedeutet, dass wir eine entdeckte Scheinrechnung erst 1,5 Jahre später sanktionieren könnten, wenn dann auch tatsächlich eine Steuererklärung abgegeben wird. Und bis dorthin könnte man es jederzeit noch völlig problemlos aus den eigenen Buchhaltungsunterlagen herausnehmen. Also eigentlich eine sehr unbefriedigende Situation, nämlich vor allem unter dem Aspekt, dass das Verwenden von Scheinrechnungen ja jetzt grundsätzlich keine lästliche Sünde ist, sondern das ist ja tatsächlich, man könnte auch so fragen, was müsste man noch mehr tun? Was wäre noch mit mehr krimineller Energie behaftet im Steuerrecht, als eine Scheinrechnung zu verwenden? Und insofern war es, glaube ich, notwendig, hier näher an den Tatzeitpunkt zu kommen und diese Sanktionslücke, die es da schließlich gab, auch tatsächlich zu schließen. Wir haben jetzt eine Sanktion, daher auch der Grund, warum wir eine relativ hohe Strafdrohung bei einer Finanzordnungswidrigkeit haben. Mhm. Das heißt, mit den 100.000 Euro, das soll auch bewusst abschreckend wirken. Und es zielt auch auf genau diese vorsätzlichen Tatbegehungen letztlich ab.
Also das heißt, Sie haben es gesagt, 100.000 Euro bei Vorsatz, das ist jetzt nicht wenig, vor allem wenn man es im Vergleich setzt mit anderen Finanzordnungswidrigkeiten, die ja so bei 5.000 Euro beginnen.
Könnte aber auch sagen, es ist gar nicht so hoch, weil wenn Sie denken an die Finanzordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem WIREG, da hätten wir ja sogar noch 200.000 Euro. Also so gesehen könnte man auch darüber diskutieren, ob es wirklich so hoch ist. Ja,
ja, also ich übernehme dann auch gerne den Gegenpart und sage, naja, das ist die Höhe, ist immer das Thema. Nämlich, ich habe kein Problem mit hohen Strafdrohungen, wenn der Tatbestand sehr klar ist und dann einen engen Kreis trifft, die es auch wirklich verdient haben. Wenn der Tatbestand aber dann, jetzt sage ich jetzt mal aus Sicht des Beraters, relativ weit formuliert ist, weil wir kommen dann gleich zur Frage, was ist eine Scheinrechnung? Fallen da letztlich nur Unternehmen drunter, die wirklich nur ganz kurz existieren, rein Fakturierungsgesellschaften sind, Deckungsrechnungen ausstellen, also wirklich systematisch auf Betrug angelegt sind, oder fallen dort auch Rechnungen drunter, wenn man so will, die einfach auch einem Kleinunternehmen, das jetzt gar nicht auf großartige Betrugsfälle ausgerichtet ist, aber da einfach hier Fehler passieren. Was ist so dieses Fehlerkalkül dieser Norm? Vielleicht bringen wir da diesen Anwendungsbereich kleiner. Jetzt sagen Sie, man wollte natürlich in diesem Bereich des Abgabenbetrugs, also des systematisch angelegten, wenn man so will, Ausbeuten des Steuersubstrats hier einen Riegel vorschieben. Und da bin ich ja auch bei Ihnen. Da gab es bislang nichts, vor allem einfach die normale Finanzordnungswidrigkeit, die verjährt nach einem Jahr. Und damit haben Sie das Thema, Sie als Finanzpolizei prüfen das, nehmen den Sachfall auf, können es nicht verarbeiten und nach einem Jahr, die meisten Geschichten sind nicht nach einem Jahr quasi in irgendeinem Fall einer Strafe zugeführt, sodass wir hier eine Sanktionslücke wirklich hatten. Und jetzt haben wir ja eine Verjährung mit 3 Jahren bei dem 51b, genau. Sodass Sie auch wirklich die Chance haben, hier die Verfahren auch nicht nur zu entdecken, sondern auch zu Ende zu führen und zu bestrafen. Jetzt meine Frage, wie oder woran erkennt man diese Scheinrechnung oder wo machen Sie es in der Praxis fest? Was sollte da typischerweise für Sie drunter fallen?
Also Scheinrechnung ist ja sozusagen ein Aspekt. Es ist aber natürlich auch die falsche Rechnung, die sozusagen drunter fällt. Also es ist doch vom Umfang her doch relativ weit, Sie haben es gesagt. Und es ist grundsätzlich auch jeder Beleg mit der Einschränkung, dass er einen Geschäftsvorfall letztlich indiziert. Das heißt, aus unserer Sicht ist klar, dass auch ein Lieferschein unter diese Belegtypologie fällt, dass aber wahrscheinlich eine Arbeitszeitaufzeichnung jetzt nicht darunter fällt, außer es wäre eine Arbeitskräfteüberlassung, weil dann wäre die Arbeitszeitaufzeichnung im Zusammenhang mit der Arbeitskräfteüberlassung wahrscheinlich so etwas wie der Lieferschein. Das heißt, die Analogie wäre dort wiedergegeben. Das heißt, wir sind sehr nahe an einem tatsächlichen Umsatz, an einem Geschäftsvorfall. Und wenn man diesen Bereich sozusagen versucht zu schärfen, dann kommt man schon einigermaßen gut dorthin, dass es zwar nicht jedweder Beleg ist, es ist auch nicht jeder Geschäftsvorfall, es ist möglicherweise alles, was sehr nahe an dem Geschäftsvorfall dran ist, mit umfasst. Und man muss, glaube ich, auch noch ganz deutlich sagen, das ist vielleicht noch nicht so herausgekommen, es trifft ja sowohl den Belegersteller als auch den Belegverwender. Das heißt, und auch den, der ihn weitergibt. Das heißt, wir hätten hier im Extremfall 3 Täter, die an einem Beleg sozusagen zu messen und letztlich zu bestrafen werden.
Und ich glaube, das ist ja wirklich das Novum, das wir jetzt haben, dass gerade dieser Verwendungstatbestand ja aus Sicht, wenn man jetzt so will, von unserer Seite her kritisch gesehen wird, weil das Verwenden ja jetzt sehr weit gefasst ist vom Grunde nach her. Ja. Vielleicht da noch ein Punkt, ich habe mir die Bestimmung jetzt mitgenommen, weil Sie es ohnehin angesprochen haben, das Entscheidende ist wirklich, und ich glaube, das haben Sie auf den Punkt gebracht, den Vorsatz, einen Geschäftsvorgang, nämlich wirklich einen Geschäftsvorgang vorzutäuschen oder zu verschleiern. Und wenn man jetzt so auf den einschlägigen Newslettern sieht, die anlässlich der Gesetzeserlassung praktisch hier veröffentlicht wurden, ist ja auch dann die Angst aufgetaucht, naja, haben wir jetzt auch ein Thema, wenn wir uns praktisch auf der Rechnung mit dem Umsatzsteuersatz irren. Ja, also dass man hier beispielsweise, es gibt ja mehrere Umsatzsteuersätze, 10%, 13%, 20%, wo aber ganz klar ist, der Geschäftsvorfall, der abgebildet ist, also es werden dort Äpfel verkauft, ja, auch geliefert, der Unternehmer, der es ausstellt, den gibt es, ist auch der richtige Rechnungsaussteller, der Empfänger ist auch richtig. Es ist einfach nur, wenn man so will, plakativ wird ein falscher Umsatzsteuersatz verwendet. Also ein Rechtsfehler liegt letztlich vor, wo auch schon geschrieben wurde, naja, bitte jede Rechnung, das ist ja auch letztlich ein Beleg, der nicht richtig ist. Ja. Weil objektiv hätte man ihn ja anders einordnen müssen, aber er dient ja gerade nicht dazu, einen Geschäftsvorgang zu verschleiern, denn der Geschäftsvorgang ist ja 100% richtig dargestellt. Ich glaube, da könnte man schon Entwarnung geben, wenn es praktisch hier nur um Fehler in der rechtlichen Beurteilung einer Steuernorm geht, aber nichts verschleiert wird, kein Geschäftsvorgang verheimlicht wird. Das könnte man, glaube ich, schon mal aus dem Normbereich ausscheiden, glaube ich. Oder das würde
bin bei Ihnen grundsätzlich, das ist jedenfalls auch nicht die Intention des Gesetzgebers gewesen, aber muss, glaube ich, schon einen Schritt früher möglicherweise ansetzen, weil die Frage ist ja, wenn ich mich dort beim Steuersatz vertue, bin ich dann überhaupt im Dolus, das heißt, bin ich in der Vorsatzhandlung. Also könnte auch dort sein, dass wir schon aus diesem Grund aussteigen bei der Frage der Beurteilung dieses Sachverhalts. Aber dem Grunde nach, glaube ich, muss man umgekehrt sagen, dass der Dolus auch durchaus auseinanderfallen kann. Das heißt, das kann, also man wird in der Regel beim Rechnungsersteller sehr schnell beim Dolus sein. Beim Rechnungsempfänger kann es möglicherweise schwieriger sein, den Dolus nachzuweisen, um herauszufinden, ob er diese Rechnung, von der er wusste, dass sie unrichtig, falsch ist, bewusst in sein Rechenwerk dennoch aufgenommen hat. Also das kann durchaus sein, dass wir bei einem Sachverhalt mit unterschiedlichen Tatbeteiligten zu unterschiedlichen Annahmen kommen.
Ja, sehe ich genauso wie Sie, weil der Dolus ja immer im Regelfall voraussetzt, dass man sich einen Vorteil verschaffen will. Ja, daran misst man es ja, wenn man einfach einen Vorteil davon hat, dass etwas falsch verbucht, wenn man es wieder verschleiert wird, dann kann man es natürlich nachweisen, wobei es natürlich nicht ausschließlich dran hängt, muss man auch sagen, weil der Tatbestand ja wirklich jetzt nicht von einem Steuerausfall lebt, wie Sie es gesagt haben. Es ist ein klassisches Vorbereitungsdelikt, das in einem sehr frühen Stadium ansetzt. Also, dass man diese finale Beute, nämlich diesen Steuervorteil, den man sich quasi erschlichen haben muss, gar nicht braucht, weil ja einfach auch alle, die im Vorfeld mit einem verseuchten Beleg in Berührung kommen, letztlich von dem 51b bedroht werden. Das haben Sie richtig gesagt, denn auch das Verwenden wird hier kritisch gesehen. Also der ganze Lebenszyklus eines verseuchten Beleges soll mehr oder weniger sanktioniert werden. Ich glaube, so kann man es
ja,
auf den...
Genau. Es ist durchaus interessant, dass man, das ja ursprünglich auch darüber diskutiert wurde, was ist, gibt, wenn es die Leistung gibt oder muss es sein, dass es die Leistung nicht gibt. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Frage. Das heißt, es kann durchaus ein Sachverhalt existieren, wo die Leistung ja tatsächlich erbracht wurde, nur an die falsche Person adressiert, der falsche Leistende zum Beispiel dahinter steht. Das heißt, ob eine Leistung erbracht wurde oder nicht, ist nicht relevant für das Tatbild des 51b. Allerdings kann man umgekehrt sagen, ist die Leistung gar nicht erbracht, werde ich mich mit dem Dolus sehr leicht tun. Das heißt, habe ich nachgewiesen, dass die Leistung niemals erbracht wurde, dann wird der Leistungsempfänger und der Rechnungsempfänger gegenüber der Finanzverwaltung schwer argumentieren können, dass er davon nicht wusste und dass er sozusagen der Betrogene ist. Das wird in der Regel nicht gut funktionieren.
Genauso sind auch die Fälle, wo dann der Leistungsinhalt oder der Geschäftsgegenstand einfach falsch ist, eine andere Bezeichnung hat und man sich damit einen, wenn man so will, ja Vorsteuerabzug, Betriebsausgabenabzug holen will. Also diese ganz klaren klassischen Fälle, ich glaube, da sind wir eh einig, die sind ja sowieso im 51b erfasst, wie auch dann nachgehend der Steuervorteil einem Finanzvergehen erfasst ist. Ja,
aber wir hatten jetzt erst einmal so einen lustigen Fall, wo jemand eine Rechnung für eine Neuverkabelung seines Büros, also neue Elektrifizierung, neuer Sicherungskasten auf der Rechnung stehen hatte und die natürlich auch für sich in Anspruch genommen hat steuerlich, Und das Spannende war, meine Mitarbeiter waren dann dort, haben den Sicherungskasten fotografiert und haben festgestellt, ah, es gibt noch Schraubsicherungen. Und in dem Augenblick war natürlich klar,
ja,
dort haben wir tatsächlich eine tatsächliche Scheinrechnung. Das heißt, es gab überhaupt keine Leistung. Und umgekehrt, eigentlich haben wir damit auch den Nachweis erbracht, dass diese Rechnungsverwendung dolos erfolgt ist.
Jetzt ein spannender Punkt, weil ja bei unserem Podcast sehr viele Berufskollegen zuhören und die natürlich jetzt auch schon die Sorge geäußert haben, naja, dieser Verwendungstatbestand, also wer letztlich diese, ich nenne es jetzt Scheinrechnung, verwendet, und da haben Sie ja gesagt, verwenden ist insbesondere auch bei Dritten der Fall, die diese Belege verarbeiten, also sprich in die Buchhaltung aufnehmen und unter Umständen hier Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Inwieweit ist auch intendiert, hier wirklich den Belegverarbeiter in den Fokus zu nehmen? Gibt es hier Fälle, die bei Ihnen schon anhängig sind, wo Sie sagen, da wird auch der, der den Beleg verbucht hat, gibt es da anhängige Verfahren aus Ihrer Sicht, wo man auf den Steuerberater abzielt, oder ist das, muss da schon mehr zusammenkommen, dass man hier wirklich gehäuft solche Belege verbucht? Oder ab wann wäre es aus Ihrer Sicht für einen Steuerberater kritisch? Wann sollte er diesen Beleg lieber aus dem Weg schaffen? Ja, vielleicht können Sie uns da unseren Zuhörern ein paar Insights geben.
Also ich glaube, man muss es auseinanderhalten, den Berater könnte ein falscher, unrichtiger oder gefälschter Beleg natürlich durchaus auf den Kopf fallen, aber wahrscheinlich nicht so einfach als Beitragstäter, möglicherweise aber als Haftungsfall im Zuge der Beratertätigkeit. Das heißt, es gibt ja jüngste OGH-Entscheidungen, die in die Richtung gehen, dass Berater unter bestimmten Voraussetzungen auch für die Verwendung von gefälschten Belegen, die sie hätten erkennen müssen, möglicherweise zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Das heißt, das sind aber unter ganz speziellen Voraussetzungen. Das heißt, ich mache die Buchhaltung, ich mache dies schon seit längerer Zeit. Das heißt, ich bin umfassend über diese Geschäftstätigkeit informiert und dann habe ich dort offenkundig erkennbar Rechnungen, die problematisch sind. Und offenkundig, da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, weil wir ja eine publikumsöffentliche Liste haben. Das heißt, anders als in vielen anderen Fallkonstellationen, wo ich vielleicht detektivische Erkenntnisse haben muss und mir dort irgendetwas zusammenreimen muss, warum eine Rechnung nicht stimmen kann, brauche ich das in dem Fall nicht, weil ich habe eine Liste, die publikumsöffentlich ist, mit der ich abgleichen kann, ob ein Scheinunternehmen diese Rechnung erstellt hat. Kompliziert wird die Geschichte nur deshalb, weil Scheinunternehmen natürlich immer erst mit Zeitverzug auf die Liste kommen. Das heißt, zum Zeitpunkt der Verbuchung möglicherweise noch unproblematisch, 3 Monate später aber dann auf der Scheinunternehmensliste und letztlich problematisch.
Ja, ich finde das ganz wichtig, diesen Hinweis. Wir sind ja da auch präventiv tätig und Sie haben es angesprochen, diese Scheinunternehmerliste, die ja auch auf der BMF-Homepage abrufbar ist, auch wirklich, und das ist das Positive, auch letztlich mit einem RSS-Feed als Excel-File exportierbar ist und somit auch, wenn man so will, in präventiven Maßnahmen nutzbar ist. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt und das ist auch ein richtiger Punkt, weil ja trotzdem der Trend dahin geht, dass man sich als Berater durchaus unter Zuhilfenahme von, wenn man so will, automatischen Abgleichen im Hintergrund schützen will, dass man so einen, der auf der Liste steht, quasi im Rechenwerk hat. Und ich glaube, da kann man dann, glaube ich, doppelt vorsorgen. Es gibt, glaube ich, im BMD, wenn man ein gewisses Package gebucht hat, dieses Compass-Package gebucht hat, kann man das praktisch automatisch abgleichen lassen. Also BMD gibt das vor. Wenn man sagt, okay, man will das selber nachbasteln, geht das mit dem RSS-Feed auch. Also man kann sich hier insbesondere vielleicht auch KI-Tools basteln, die einem im Hintergrund, wenn man so will, wie so ein Virusprogramm, die Bedrohungen identifizieren. Vielleicht da nur aus der Praxis ein Punkt, bin ja da oft in solchen Testphasen mit dabei, da ist es sehr interessant, wie die Datenwartung ist. Warum? Weil natürlich dieses Programm, wenn man so will, im BMD, wie auch wenn man das selber abgleicht, natürlich Anomalien aufdeckt. Also das heißt, die setzen sehr stark auf Namensgleichheit und da ist es oft so, wenn man die Sensibilität nicht richtig einstellt, dann kommt es auch bei Namensgleichheit oder Namensähnlichkeit schon zu treffen, was dazu führt, dass dann sehr oft, wenn man so will, Namen verwendet werden, die Allerweltsnamen sind in dieser SU-Liste und es dann auch welche trifft, die jetzt per se nicht dieses Scheinunternehmen war. Und deswegen ist es immer auch hilfreich, wenn man sich dann vielleicht einstellt, die ATU-Nummer, also es gibt ja auf dieser Liste auch mehrere zur Individualisierung beitragende Merkmale, um einfach hier vielleicht die Sensitivität schneller oder richtiger einzustellen.
Ne? Genau, es ist so, dass wir auf der Liste im Prinzip alle Daten zur eindeutigen Identifizierung drauf haben. Das heißt, wir haben das Geburtsdatum bei Einzelpersonen drauf und wir haben Steuernummer, UID-Nummer auf der Liste drauf. Das heißt, man kann es an sich sehr gut identifizieren. Man kann es auch, wenn ein Positive-False-Ergebnis da ist, dann händisch sehr gut nachkontrollieren und sofort identifizieren. Aber für mich noch ganz wichtig ist, es gibt ein paar aus meiner Sicht wesentliche Zeitpunkte, wo man das prüfen sollte jedenfalls. Das heißt, zum Ersten bei der Anlage des Kreditors, bei der Zahlung, aber auch bei der Bilanzerstellung und spätestens dann noch einmal, wenn der Betriebsprüfer sich anmeldet. Sozusagen einmal retrograd diese Prüfung noch einmal zu machen, um zu identifizieren, welche Probleme habe ich möglicherweise und muss ich mir mit meinem Klienten gemeinsam überlegen, jetzt ist der letztmögliche Zeitpunkt für eine Selbstanzeige, um aus der Geschichte noch herauszukommen. Das heißt, man muss sich dort auch wirklich gut überlegen, macht es Sinn und in welcher Form gehe ich das Problem an? Und letztlich ist es vor allem eine Präventivmaßnahme, die eigentlich alle möglichst rasch machen sollten, um schon im Vorfeld diese problematischen Rechnungen von Scheinunternehmen auf jeden Fall zu identifizieren.
Ja, bin ich bei Ihnen, weil ich sehe es dann auch aus Sicht der Verteidigungssicht so, die Punkte, die man leicht umsetzen kann und wo man schnell Erfolge hat, also diese 80-20-Regel, wenn man die umsetzt, trägt das ja auch zur Grundimmunisierung bei, dass wenn man dann mal einen Bereich oder einen Fehler nicht gesehen hat, weil der vielleicht wirklich einfach nicht, wenn er nicht sichtbar war, sind wir hinter dem Vorsatz, ja, aber ich sage immer, es gibt ja dann auch Dinge, wo man wirklich oft dann auf dieser SU-Liste drauf ist, damit das Sichtbarkeitsproblem hat und dieser Zeitpunkt dieser periodischen Prüfung einfach nicht in dieser Abfolge war, wo Sie es gesagt haben. Aber wenn man dem Grunde nach eine Lösung hat, die tauglich ist, auch Fälle zu fangen, zu aufzudecken praktisch, dann trägt es auch aus meiner Sicht präventiv bei, dass wenn etwas passiert, natürlich dann nicht sofort der Vorsatzvorwurf greift. Ja, und vielleicht da noch ein Punkt, Sie haben es angesprochen, Selbstanzeige. Da ist vielleicht auch ein spannendes Gesichtspunkt, was wir schon öfter gefragt worden sind. Naja, wie mache ich jetzt eine Selbstanzeige für ein 51b? Ja, wir kennen ja die klassischen Selbstanzeigen, wo es um Steuerausfälle geht. Da haben wir alle etwas parat, warum wir wissen, wie man Selbstanzeige schreibt. Wir wissen, dass insbesondere auch die Steuern zu zahlen sind, also sprich der Schaden gut zu machen sind. Beim 51b ist lustig, habe ich erst letzt unlängst eine Anfrage gehabt, wo gefragt wurde, naja, was macht man jetzt mit dem Beleg? Müssen wir den Beleg dokumentiert öffentlich vernichten, so quasi auf die öffentlich verbrennen? Müssen wir den Beleg individualisieren? Müssen wir in der Beilage, wenn man so will, der Selbstanzeige beischließen? Das Thema ist ja oft, ich kann ja oft nicht alle Exemplare vernichten oder wie soll ich sicherstellen, dass ich alle vernichte? Da habe ich nicht die Hand drauf. Ich kann ja im Prinzip nur den einen, den ich habe, vernichten. Reicht es, dass ich den quasi stigmatisiere und beischließe? Ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Also man kann dort natürlich nicht den Beleg, also nur das, was in seiner Macht steht, sollte man tun können, glaube ich.
Ja, ja, genau. Aber das sollte man tun, nämlich aus einem, wie soll man sagen, gar nicht so sofort erkennbaren Grund, weil wir haben auf der einen Seite mit dem 29er die Selbstanzeige und damit die Straflosigkeit fürs Finanzstrafrecht, aber wir haben dadurch, dass wir das Finanzstrafrecht damit ausschließen, ja eigentlich ein Wiederaufleben eines anderen, nämlich strafrechtlichen Delikts einer Belegfälschung. Ja, das heißt, um das jetzt nicht sozusagen vom Finanzstrafrecht ins Strafrecht zu verschieben, sollte natürlich auch in irgendeiner Form gesichert sein, dass dieser Beleg nicht weiter verwendet wird und sozusagen aus dem öffentlichen Verkehr gezogen wird. Also jetzt nicht verbrennen, weil dann hätte man möglicherweise auch das Beweismittel vernichtet, aber sozusagen in einer Art und Weise zu kennzeichnen oder herauszunehmen, um sicherzustellen, dass das jetzt nicht mehr weiter im Verkehr ist. Also Das erscheint mir wesentlich. Vielleicht noch ein Hinweis, weil das Finanzministerium auch jetzt in einem Rundschreiben gebeten hat, die UID-Nummer-Abfrage nicht sozusagen unkritisch und revolvierend quasi täglich über seine ganzen Mandanten drüber laufen zu lassen, weil das natürlich unsere Serverkapazitäten umgekehrt. Und das ist letztlich, das weiß ich, durchaus ein Ausfluss dessen, dass man versucht, über die UID-Nummer-Abfrage sozusagen auf die Gültigkeit und die Legalität des Rechnungsausstellers rückzuschließen. Nur erstens, das ist zwar meist der Fall, ist aber nicht hundertprozentig. Das heißt, man sollte sinnvollerweise die Scheinunternehmensliste abgleichen und nicht die UID-Nummernabfrage durchführen. Das wäre nur mein Hinweis, weil die ist nicht hundertprozentig, weil wir haben mit der Identitätsfeststellung des Scheinunternehmens, das ja nach dem Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz passiert, grundsätzlich keine Bindungswirkung aufs Abgabenrecht. Das ist nur eine mittelbare Bindung. Das heißt, es kann durchaus sein, in ganz speziellen Fällen, dass die UID-Nummer dennoch noch aufrecht ist. Das heißt, man kann sich nicht gut darauf verlassen, dass eine UID-Nummernabfrage sozusagen meine Scheinunternehmensabfrage ersetzt. Daher der Hinweis,
er ist ganz wichtig.
Setzen Sie die Server nicht unter Wasser mit Daueranfragen von der UID-Nummerngültigkeit, weil dafür sind Sie nicht gedacht, sondern nutzen Sie die Möglichkeit des Abgleichs mit der Scheinunternehmensliste.
Ich glaube, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, und vor allem, ich glaube, das kann man auch im Sinne der BFG-Judikatur weitersehen, weil ja hier zur Identifizierung von Scheinunternehmen bislang schon eine Vielzahl an Indizien, Beweisen oder an Anhaltspunkten gefordert wurde, wo dann die UID-Nummer-Abfrage natürlich eines ist, aber natürlich auch das teilweise so weit geht, dass man sagt, ja, dass man Google Maps schaut, ist da überhaupt ein Unternehmenssitz, wie groß ist das, sind da 20, 30, 40 Leute an dieser registriert, wie oft gab es da einen Sitzwechsel im Firmenbuch, ja, wo man einfach eine Vielzahl an Kriterien letztlich dann heranzieht, um zu sagen, ja, das hätte schon auffallen können, weil in der Summe ist eine gewisse Sichtbarkeit gegeben, sodass der Berater oder, wenn man so will, der Klient stutzig werden musste. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch dann weitergedacht etwas, wo man dann gerade bei KI-gestützten Lösungen schon schauen sollte, dass man diese Suchkriterien, ich nenne es jetzt bewusst Suchkriterien des BFG, vielleicht einbaut in diese automatisierten Systeme, weil eine Google-Abfrage oder eine Firmenbuch-Abfrage oder dergleichen kann ja auch jemand im Hintergrund durchführen. Da brauche ich nicht immer einen Mitarbeiter sitzen haben, der dann diese Punkte oder diese Koordinatensysteme diese mal sammelt, ja, und dann diesen Schluss zieht. Ich glaube, da wird es in Zukunft vielleicht hoffentlich auch leichter werden, wenn man einfach diese Kriterien in ein gesammeltes Programm einpflegt und nach diesen Kriterien dann eine Risikoeinschätzung erfolgt. Und da wird man wahrscheinlich dann auch treffsicherere Findings haben. Ja,
das ja, also wovor ich etwas warnen möchte, ist, sich darauf zu verlassen, dass man ein sogenanntes Starterpaket geliefert bekommt von seinem Kontrahenten, nämlich den Gewerbeschein, die Firmenbuchauszug, Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Gesundheitskasse, und sagt, jetzt habe ich alles getan, alles bestens, das ist für mich das Kriterium. Das ist für uns eher genau das Gegenteil. Ja, das heißt, wenn ich so ein Starterpaket habe, dann sollte ich mir andere Dinge überlegen. Ja, das heißt, in der Regel weiß man ja, ob man jetzt mit seinem seit Jahren bekannten Unternehmen zusammenarbeitet. Dort macht man das ja auch nicht. Wenn ich aber das Problem sehe, dass ich da jetzt einen neuen Lieferanten habe, dort bin ich mir nicht sicher, dort sollte ich dann andere Kriterien anlegen, als nur mir drei Papierlein zusammenzustellen und zu sagen, damit habe ich alles getan, was ich tun kann, jetzt bin ich safe. Ich glaub, das funktioniert in der Regel nicht gut.
Genau, ich glaube, man muss da differenzieren, Risikoabsicherung für den Klienten und Risikoabsicherung für den Berater. Natürlich muss dem Klienten ist mehr zumutbar, weil er ja auch den unmittelbaren Kontakt zu seinen Klienten hat und ja auch viel Zeit näher am Sachverhalt sitzt. Also ich bin bei Ihnen, dass man hier natürlich aus Sicht des Klienten wahrscheinlich und auch aufgrund der Nähe zum Geschäftsvorfall durchaus in den Bereich geht. beraterseitig ist das Thema, wie kann ich mich als Berater absichern, wo ja eine Vielzahl an Kunden und Geschäftsfeldern abzuarbeiten sind und gerade in der Buchhaltung ja nicht der unmittelbare Kontakt zum Lieferanten des Kunden da ist. Ja, wobei ich einfach hier auch schon rein aus Sicht der Beraterrolle natürlich mediatisiert bin und wird aber auch bisher in der Rechtsprechung ja so gelebt, dass ich ja bei den Sorgfaltsanforderungen ja unterscheiden muss zwischen Berater, wann dieser in eine Haftungssituation kommt und jener des Klienten. Der Klient ist natürlich viel näher an der Sachverhaltsverwirklichung dran. Aber ich bin da bei Ihnen, dass man einfach aus Sicht des Scheinunternehmens ja alles versucht, um möglichst offiziell einen Anschein der Legalität zu erzeugen, ist ja letztlich das Thema, weil man will ja möglichst lange, wenn man so will, unentdeckt bleiben. Denn sobald man auf der Liste drauf ist, ist das ja das Todesurteil im Regelfall.
Genau, ab dem Zeitpunkt ist man sozusagen in der Regel mehrfach uninteressant, weil also wenn es dann einen Vorsteuerabzug gäbe, dann wäre der in der Regel unzulässig. Das heißt, wir haben dort eine Vielzahl von Sanktionsmechanismen, die sofort greifen und daher passiert es auch relativ selten, aber es passiert interessanterweise immer noch, dass auch nach rechtskräftiger Feststellung eines Scheinunternehmens immer noch Rechnungen gestellt werden und die auch immer noch verwendet werden. Also selbst das passiert. Ja.
Wissen Sie, wie lange es dauert, bis man, wenn der Bescheid da ist, in der SWU-Liste drinnen ist, im BMF? Geht das taggleich oder was ist da für ein Backlog? Oder ein
naja, das Problem ist nicht der Bescheid da, sondern Rechtskraft des Bescheides. Das heißt, wir haben in der Regel also hier noch Zeitverluste und wir haben auch ein Phänomen, das wir jetzt immer mehr feststellen, dass die Hintermänner teilweise sogar mit honorigen Anwälten versuchen, dann die Scheinunternehmenseigenschaft beim Bundesfinanzgericht zu bekämpfen. In der Regel allerdings nicht mit der Aussicht, dass sie es gewinnen wollen, sondern nur um Zeit zu gewinnen. Mhm. Das heißt, man versucht also dort noch 3-6 Monate durch diverse Eingaben das Verfahren zu verzögern, um während der Zeit noch weiterhin aktiv sein zu können.
Ja, das sind spannende Insights. Damit für mich eigentlich wirklich der erste Punkt des Betrugsbekämpfungsgesetzes, nämlich der 51b, finde ich jetzt mal live und lebhaft geschildert. Ich habe dann jetzt noch einen zweiten Aspekt, wo wir im Vorfeld geplaudert haben, der mich natürlich auch interessieren würde, weil das ist ein bisschen in der Öffentlichkeit so untergegangen bei dieser Novellierung. Nämlich jetzt haben Sie als Finanzpolizei auch die Möglichkeit, dass Sie künftig im Bereich der Registrierkassenkontrolle, Belegerteilungsverpflichtung ja nicht nur, wenn man so will, Sachverhalte aufnehmen, prüfen, sondern Sie können ja jetzt auch Strafverfügungen erlassen. Vielleicht da mal die Frage, wird das angenommen? Wie viele Fälle sind Ihnen da bekannt oder wie läuft die Praxis hier generell ab? Ich glaube, das ist durchaus etwas, was auch unsere Zuhörer interessieren würde.
Ja, also die Idee dahinter war, das Verfahren etwas zu verschlanken mit einem vereinfachten Verfahren, weil da geht es in der Regel nur um verfahrensrechtliche Thematiken, das heißt Belegnichterteilung oder Nichtdokumentationen, Nichtanbindung möglicherweise beziehungsweise Fehler im System, die terminlich nicht wahrgenommen wurden, zum Beispiel auch die Nichtübermittlung des Jahresbeleges und ähnliche Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Registrierkasse stellen können und die mit dem Paragraph 50 Finanzstrafgesetz, also 51 CD, also diese beiden Sanktionsmöglichkeiten hat man uns auch übertragen und wir machen dort dieses vereinfachte Strafverfahren. Wir haben jetzt so an die 100 Fallkonstellationen abgewickelt. Ja, also es ist ein an sich unproblematisches Verfahren, nicht anders als auch von der Finanzstrafbehörde praktiziert. Wir stehen dort natürlich in ganz enger Abstimmung mit der Finanzstrafbehörde. Das heißt, sowohl von, weil ja weitere, also Rechtsmittel dann nicht mehr von uns bearbeitet würden. Das heißt, es muss dort eine ganz enge Abstimmung geben. Also ich glaube, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt nicht erkennbar ist, ob es jetzt wir machen oder die Finanzstrafbehörde macht. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt eine große inhaltliche Veränderung darstellt. Ja. Also so gesehen, de facto nichts Neues. Das, was für uns durchaus eigentlich interessant wäre, wäre das Verfahren noch etwas zu verkürzen, also sozusagen eher in Richtung Mandatsverfahren zu gehen, weil es sowohl für den Betroffenen als auch für die Behörde eigentlich noch immer einen relativ hohen Verwaltungsaufwand bedeutet. Das heißt, man muss das Verfahren formell führen, die Bescheiderstellung. Das heißt, könnte man das verkürzen und vielleicht mit geringeren Strafsanktionen agieren und das in einem Mandatsverfahren abwickeln, wäre es möglicherweise sowohl auch hinsichtlich der Präventionswirkung noch effektiver, weil wir noch näher am Tatzeitpunkt dran sind. Das heißt, derjenige, der etwas falsch macht, spürt sofort, vielleicht nur, aber nur mit einer geringeren Sanktion, zahlt ein und die Sache ist erledigt, gibt keine Vormerkung. Also das wäre durchaus noch eine Option, das Verfahren kürzer, vielleicht auch einfacher zu machen und hinsichtlich der Auswirkung vielleicht auch weniger gravierend auszugestalten.
Also ich glaube, dass Sie natürlich, der große Wurf bei der Regelung ist ja, glaube ich, wirklich der, dass Sie einfach schneller diese Ordnungswidrigkeiten nach 51 sanktionieren können, weil, wie gesagt, die Verjährungsfrist dort ja ein Jahr beträgt und es gab ja in der Praxis, und deswegen, glaube ich, ändert sich wahrscheinlich schon was, viele, die zwar aufgezeigt wurden, aber nicht sanktioniert wurden, weil einfach die Verjährungsfrist zu kurz ist. Und jetzt sind ja Sie quasi als Prüfender und als Strafverfügender eine Person. Das heißt, Sie haben ja wesentlich kürzere Wege. Was mir jetzt in der Praxis noch aufgefallen ist, weil mir auch schon die ersten Strafverfügungen auf den Tisch geflattert sind, dort, wo vielleicht dann immer, ich sage jetzt mal aus Verteidigersicht, Hebel sind, ich gebe es Ihnen jetzt einfach offen weiter, ist einfach die Ermessensübung bei der Begründung der Strafhöhe. Wir haben jetzt wirklich Fälle gehabt, ich nenne jetzt einfach, wo einfach ein Imbestandbetreiber, ich nenne den Klassiker, einfach man ist dort hingegangen und hat einfach jetzt mal zuerst zugeschaut, gibt es da Belege, werden Belege zeitnah erteilt, und wenn das nicht der Fall ist, kommt man halt und weist sich dann halt als Prüfung aus und dann kommt es halt zu dieser Registriergassenprüfung, wo dann einfach die nicht zeitnahe Belegerteilungspflicht bemängelt wird, der D, und letztlich dann auch die Nichtführung in der Registrierkasse bei Überschreiten dieser Umsatzgrenzen bemängelt wird letztlich, und dann kommt es dazu, dass einfach hier, das wird ja oft dann in einer Rechtsform einer OG oder wie auch immer betrieben, dann alle Geschäftsführer und die OG gestraft werden und alle kriegen die gleiche Strafe, ja, was natürlich für den Verteidiger aufgelegt ist, weil zumindest die OG muss weniger bekommen, weil da hat es ja schon die im Wesentlichen Eigentümer getroffen, beziehungsweise wird einfach, steht meistens nichts drinnen zur, wenn man so will, Strafbemessung, weil einfach in der Kürze auch die Vermögensverhältnisse und dergleichen nicht erfragt werden können, und das macht es für Ihr Verfahren natürlich mühsam, aber natürlich, weil die Sanktionierung im Gesetz doch verlangt, dass hier gewisse, wenn man so will, Verfahrensprinzipien gewahrt werden, und jetzt der Schritt eigentlich noch fehlt, wenn man so will, zum Parksheriff, der einfach vor Ort gleich in Wahrheit das Ticket ausstellen kann. Ja. Ich glaube, wenn man mit den Strafen runtergeht und gleichzeitig der Verschuldensverstoß evident ist, bestehen ja aus rechtsstaatlicher Sicht wahrscheinlich weniger Bedenken, weil man ja trotzdem die Möglichkeit hat, das ordentliche Verfahren zu wählen. Also ich kann ja diese Strafverfügung bekämpfen, ich kann ja einen Einspruch machen und komme damit ja ins normale Verfahren rein und könnte mich auch in den unberechtigten Fällen wehren. Also wie gesagt, ich glaube, da hätte man durchaus einen Sweet Spot, wo wir auch mitziehen würden, wenn es einfach dann, ich sage jetzt mal, auch mit Maß und Ziel angewandt wird natürlich. Ja, das ist das.
Das ist natürlich, das ist bei all diesen Maßnahmen immer so, dass sie auch letztlich auf Akzeptanz treffen müssen. Das ist uns natürlich auch klar. Sie haben recht, gibt natürlich so Fallkonstellationen, wo es die ein oder andere Problematik aufwerfen können. Ich denke auch nur an die Ein-Mann-GmbH, hätten wir ja dasselbe Thema. Und ja, es ist so, es wäre durchaus zu überlegen, ob man nicht mit solchen Maßnahmen vielleicht auch treffsicherer sein könnte, auch unter dem Aspekt, dass man eben kein formelles Strafverfahren hat, sondern sozusagen mit der Zahlung gar nicht aufscheint. Mhm. Also hätte für beide Seiten möglicherweise Vorteile, ist ein Thema, das bei uns immer wieder diskutiert wird.
Also eine wirklich anonyme Verfügung. Also ich glaube, das wäre wirklich ein Novum, weil wie gesagt, mit der Strafverfügung jetzt ist man halt im Strafregister drinnen. Und das kann natürlich das Zünglein an der Waage für künftige Betriebsprüfungen sein. Weil ja dann schon mal in einem Fall, wenn man so will, eine Verfehlung aufgedeckt wurde. Ja, vielleicht abschließend die Frage, wünschen Sie sich etwas?
Wünsche die Kombination eine mit dem 51b könnte dann noch relevant sein.
Das wäre auch ein Wunsch. Dann komme ich nämlich zu der Frage, haben Sie Wünsche an den Gesetzgeber oder was wäre Ihr Ausblick, ich sage jetzt mal in die Zukunft gerichtet, wo geht der Trend hin? Vielleicht da ein paar Punkte für unsere Zuhörer.
Naja, also wir sind ja jetzt in einer Phase, wo jetzt innerhalb des Hauses, also Finanzministerium, ein Betrugsbekämpfungspaket gerade erstellt wird im Auftrag des Finanzministers. Also schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Wir haben natürlich auch dort unsere Wünsche bekannt gegeben. Ganz klar ist, wir haben ein Problem mit den Scheinfirmen. Wir haben im vergangenen Jahr 195 Scheinfirmen identifiziert. Das ist schon ein All-Time-High gewesen. Und wir haben diese Marke bereits im Juni heuer überschritten. Das heißt, wenn wir dort nicht maßgebliche Pflöcke einschlagen, dann haben wir auch wirtschaftlich dort letztlich ein Problem, weil das unmittelbare Auswirkungen auf die legale Wirtschaft haben. Das heißt, wir drängen immer mehr Firmen an den Rand, die legal operieren, weil sie in dem Wettbewerb nicht bestehen können. Mhm. Und dort müssen wir tatsächlich etwas tun. Das heißt, dort muss es markante Schritte geben. Wir können es auch nicht nur mit Kontrolle in den Griff kriegen. Das sieht man jetzt. Das heißt, man braucht schon im Vorfeld Maßnahmensetzungen, damit wir gar nicht diese Masse an Verfahren haben, weil wir sie nicht abwickeln können.
Ist natürlich auch ein gegenläufiger Trend zu dem, dass viele Kunden einfach mit der Bankomatkarte zahlen, es wenig bare Geschäfte mehr gibt oder der natürlich der Baranteil in Rücklauf gerät und dann natürlich auch allfällige Mittel für Schwarzzahlungen dementsprechend weniger werden. Und das ist ja ein Trend, der Ihr Geschäftsfeld ja dann befeuert, weil ja Sie letztlich dann das Verhalten der Menschen auf einen Ausweichkanal gerichtet ist, der dann in Richtung Scheinunternehmen geht, weil einfach die Barmittel fehlen, oder? Sehen Sie das?
Das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir beobachten. Also wir haben bisher dieses Phänomen vor allem im klassischen B2B-Bereich gehabt. Das heißt, Scheinrechnungen werden dort verwendet, um Schwarzgeld zu produzieren. Jetzt stellen wir fest, dass aufgrund der Kartenzahlungen immer weniger potenzielle Schwarzumsätze da sind, daher das Schwarzgeld fehlt und daher auch Branchen, die bisher auf Scheinunternehmen gar nicht reflektiert haben, plötzlich jetzt auch Scheinrechnungen benötigen, um zu dem Schwarzgeld zu kommen, das sie brauchen, um zum Beispiel die Überstunden schwarz auszuzahlen. Das heißt, da verschiebt sich etwas. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das heißt, diese bargeldlose Zahlung führt letztlich auch dazu, dass der Trend zu den Scheinunternehmen leider anhält. Und vielleicht noch ein Aspekt. Wir haben bei den Scheinunternehmen einen klassischen Abnehmer. Das heißt, das sind die Betrugsunternehmen, die im großen Stil, die brauchen hunderttausende Euros, um ihre Dienstnehmer auszuzahlen. Daneben gibt es aber auch einen immer größer werdenden Markt, wo ganz normale Firmen, die bisher überhaupt nicht auffällig waren, die auch völlig, wie soll man sagen, in der Beraterpraxis unter dem Radar sind, der ganz normale Bäcker von ums Eck, der Installateur, die Vermietung, und plötzlich tauchen dort Scheinrechnungen auf, weil ich eine Partie habe, die eigentlich schwarz tätig ist und sich nur den Rechnungsschreibers bedient oder dass der Unternehmer selber meint, er braucht jetzt mehr Schwarzgeld oder er hat zu viel Gewinn in dem Jahr oder was auch immer. Das heißt, dieses Phänomen wird größer und wir haben das auch identifiziert. Wir haben etwa 20.000 solcher Rechnungsadressaten von den Scheinfirmen derzeit. Also hochgerechnet, und das ist ein wirklich dramatischer Wert. Das heißt, wir sind quasi in der Mitte der Wirtschaft angekommen. Wir haben quasi eine Demokratisierung der Scheinrechnung miterlebt. Und das ist ein Trend, der ist wirklich beängstigend. Wird auch auf die Beraterpraxis durchschlagen.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dann haben wir noch in Zukunft genug Themen, die wir abdecken. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Podcast, für die spannenden Insights und werde dann die neueren Gesichtspunkte, werden wir dann vielleicht in einem Folgegespräch in einem Jahr mal abdecken, wenn dann wirklich spannende Punkte kommen. Ich hoffe, für Sie Zuhörer war das interessant. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Fragen und Themenvorschläge für die künftigen Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.